NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Was und wem nutzt ein Verbot der NPD? Diese Frage wird auch unter Juden seit vielen Jahren diskutiert. Der Zentralrat der Juden hat sich immer massiv für ein Verbot ausgesprochen. Nun ist die erste Hürde dafür genommen. Anfang März wird in Karlsruhe über den Verbotsantrag verhandelt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat das Vorverfahren abgeschlossen und als zulässig anerkannt. Ende 2013 hatte der Bundesrat nach langen Diskussionen den Antrag eingereicht. Begründung: Die NPD wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen und durch einen rassistischen Volksstaat ersetzen. Die Bundesregierung und der Bundestag schlossen sich dem Verbotsantrag der Länder freilich nicht an. Intern zweifelte man wohl an den Erfolgsaussichten. Im Studio ist Michael Fürst. Er ist Rechtsanwalt und Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Herr Fürst, wird die Demokratie sicherer, wenn die NPD verboten wird?
Ja, Frau Engelin, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser Angelegenheit. Auf der einen Seite ist die Grundentscheidung, dass die NPD verboten werden soll, glaube ich, schon richtig. Auf der anderen Seite habe ich aber ein wenig Zweifel. Ich schaue dem Gegner immer gerne ins Gesicht. Und bei der NPD weiß ich, das ist ein erkennbarer Gegner. Das sind überwiegend Antisemiten, das sind alte und neue Neonazis. Und man schaut sich, wie gesagt, die Fratze des Gegners gerne an. Und die habe ich dort. Ich sehe natürlich viel mehr die Probleme derzeit in einem ganz anderen Bereich. Das sind Pegida, das ist die AfD, das ist die Mitte der Gesellschaft, die ganz stark nach rechts derzeit abdriftet und die man kaum noch halten kann.
Das heißt, Sie sehen die Gefahren viel mehr bei denen als bei der NPD?
Viel mehr. Die NPD ist erkennbar und bei der wissen wir, worum es geht. Bei der geht es ja eigentlich nur darum, dass man von Seiten der Politik sagt, wir müssen die verbieten, damit sie nicht mehr an die Geldtöpfe reinkommen. An die Geldtöpfe, die ihnen qua Gesetz zustehen, wenn sie sich an Wahlen beteiligen und so weiter. Und da steht ihnen Geld zu und das will man ihnen abschneiden. Das verstehe ich auch durchaus und das ist auch der Sinn der ganzen Angelegenheit, glaube ich. Ansonsten, sage ich mal, sind Pegida und AfD heute nicht mehr weit entfernt von der NPD.
Kritiker sagen ja auch, das ganze Verbot sei Symbolpolitik. Also es wurde ja gestartet, dieses Verfahren nach der Aufklärung der NSU-Morde und dem ganzen Versagen von Geheimdiensten und Polizei. Und es würde eigentlich praktisch nichts bringen.
Naja, Symbole haben schon einen Wert. Und ich glaube schon, dass das Symbol, wir verbieten Rechtsradikale, wir verbieten Parteien, die nicht mehr in unsere Gesellschaft hineinpassen, das hat schon eine Symbolkraft. Und das hat natürlich auch Symbolkraft für die, die sich heute meinen, in der Mitte der Gesellschaft zu bewegen, aber gleichwohl eigentlich schon nach ganz rechts abgedriftet sind. Und für die hat das auch eine Symbolwirkung. Deswegen glaube ich schon, Symbole gehören dazu. Auch wir Juden leben von vielen Symbolen in unserer Tradition. Deswegen bin ich nicht gegen Symbole.
Naja, aber für ein Verbot, eine der wichtigen Bestimmungen der Voraussetzung ist eine reale Gefährdung der Demokratie. Inwieweit liegt das vor bei einer Partei, die durchschnittlich unter 1% rangiert bei sämtlichen Wahlen?
Da geht es ja nicht nur um die Prozente dabei. Die Gefahr für die Demokratie besteht ja in dem, was verbreitet wird. Und ich glaube, das ist unabhängig von der Prozentzahl. Ob es 1% sind oder 5% sind, das macht den Kohl nicht fett.
Also für Sie ist der entscheidende Punkt eigentlich, dass Sie dieses Wegverbieten, Sie sagen, ich möchte dem Gegner gerne ins Auge sehen, dass Sie da so ein bisschen fürchten, das driftet halt ab in einen unkontrollierbaren Bereich.
Also eins ist doch völlig klar, die NPD wird zwar dann als Name in der Öffentlichkeit verschwinden, aber da wird ganz schnell eine neue Partei entwickelt werden und die wird mit Sicherheit schon in der Entwicklung sein, da bin ich ganz überzeugt von. Die sind ja nicht blöd, die Leute. Und dann wird es eine neue NPD geben, die nicht mehr NPD heißt. Aber wie gesagt, Personen von der AfD, Personen von Pegida werden sich auch dort wiederfinden.
Das Dramatischste, was wir zurzeit von rechts erleben, sind ja die Anschläge auf Flüchtlinge. Es gab allein auf Flüchtlingsunterkünfte, Brandanschläge, 220 in diesem Jahr, die meisten unaufgeklärt. Haben Sie den Eindruck, dass ein NPD-Verbot dagegen irgendetwas ausrichten würde?
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben diese ganz starke Rechtsbewegung derzeit in der gesamten Bundesrepublik. Das hat mit der NPD weniger zu tun. Wir werden damit leben müssen, dass wir auch weiter diese Anschläge haben. Und wir müssen in der Gesellschaft klar machen, dass wir das nicht hinnehmen, dass wir das nicht dulden werden, sondern der Staat muss mit aller, wirklich mit aller Macht, die er hat, dagegen vorgehen. Und da appelliere ich an die Richter und an die Staatsanwälte. Es geht nicht mit Streicheln. Ich sage das seit 35 Jahren, seitdem ich Verbandsvorsitzender bin, sage ich, wir können nicht mit Streicheln solche Leute bekämpfen. Es nützt nicht. Wir können die nicht sozialisieren. Wir müssen da im Sinne der Generalprävention an die Zukunft denken.
Herzlichen Dank für Ihr Kommen, Michael Fürst. Das war der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen zum NPD-Verbotsverfahren. Die Sängerin und Kantorin Flora Pollnauer ist am Sonntag in Hameln in der jüdischen Gemeinde zu Gast. Dazu gleich mehr. Im Anschluss wird Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die katholische Kirche will die schon enge Beziehung zum Judentum weiterentwickeln. Der Präsident der Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum, Kurienkardinal Kurt Koch, stellte dazu gestern in Rom ein Dokument vor. Aus einem Nebeneinander sei in den vergangenen 5 Jahrzehnten eine tiefe Freundschaft entstanden, heißt es darin. Der Dialog mit dem Judentum sei in keiner Weise mit dem Dialog mit anderen Weltreligionen vergleichbar, weil das Christentum unzweifelhaft jüdische Wurzeln aufweise. Zwischen Altem und Neuen Testament gäbe es eine unauflösliche Einheit, wenn auch beide von Juden und Christen verschieden interpretiert würden, schreiben die Verfasser. Das neue Dokument, das an die Erklärung Nostra Aetate von 1965 anknüpft, bekräftigt noch einmal, dass Katholiken Juden nicht aktiv bekehren oder missionieren wollen. Jüdische Organisationen in den USA haben den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump wegen seiner Idee, Muslimen die Einreise nach Amerika zu verbieten, scharf kritisiert. Die konservative Anti-Defamation League warf dem Milliardär vor, sein Plan liefe den grundsätzlichen Werten der Nation zuwider. Der Direktor des American Jewish Committee, David Harris, äußerte große Sorge angesichts des Rassismus, der Trumps Vorschlägen innewohne. Religiöse Stigmatisierung führe unvermeidlich zu erschreckenden Resultaten. Deutliche Kritik an Trumps Positionen äußerte auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Donald Trump sagte daraufhin eine für Ende Dezember geplante Israelreise ab. Bundespräsident Joachim Gauck hat bei seinem zweiten Besuch in Israel Verständnis für das starke Sicherheitsbedürfnis seines Gastgeberlandes geäußert. Jetzt, wo der Terror näher an Westeuropa heranrücke, könne er besser die Bedrohung erfassen, in der die Menschen in Israel seit Jahrzehnten lebten, sagte Gauck in Jerusalem. Dort wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Hebräischen Universität verliehen. Gauck forderte Israelis und Palästinenser zu einem neuen Anlauf für eine Friedensregelung auf. Zu abrahamischen Feiern gegen den Terror haben der Interkulturelle Rat in Deutschland und der Zentralrat der Muslime in Deutschland aufgerufen. Solche gemeinsamen Feiern von Juden, Christen und Muslimen trügen zum Frieden bei und sollten gerade in der Weihnachtszeit praktiziert werden, betonte der Vorsitzende des Interkulturellen Rats Jürgen Miksch in Darmstadt. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masiak, erklärte, derartige Feiern seien eine entscheidende Antwort auf religiöse Extremisten, da sie im Zeichen Abrahams, des Stammvaters der drei Religionen, begangen würden. Das Europäische Zentrum für jüdische Musik in Hannover hat eine neue Leitung. Die Musikwissenschaftlerin Sarah Maria Ross stellte sich in dieser Woche als Nachfolgerin von Andor Ishak vor, der 2012 pensioniert wurde. Bereits im Oktober hat sie eine Professur für jüdische Musikstudien an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover angetreten. Sie wolle wie Ishak besonders die Musik der Synagogen erforschen, kündigte sie an. Zum Wintersemester bietet die Hochschule auf ihre Initiative hin das neue Fach jüdische Musikstudien an. Soweit die Meldungen.
Wenn in einer Synagoge George Gershwins Klassiker Summertime erklingt, dann ist vermutlich Flora Pollnauer nicht weit. Die Sängerin und Kantorin beherrscht ein breites musikalisches Spektrum und mischt außerdem traditionelle jüdische Musik mit modernen Klängen aus fast allen Genres. Die heute 32-Jährige wurde in Ungarn geboren, zog mit den Eltern nach Israel und kam 1989 mit 6 Jahren nach Deutschland. Mit 17 startete Flora Pollnauer in Budapest eine vielversprechende Karriere als Popsängerin. Inzwischen ist sie Kantorin mit einem ungewöhnlichen Sound. Am Sonntag tritt sie in der jüdischen Gemeinde in Hameln auf. Jonathan Scheiner hat sie getroffen.
Ne Yedid Nefesh kennen die meisten Juden als Schabbatlied. Doch das Piyut wird auch sonst gerne gesungen. Das tut auch Flora Pollnauer. Die kleine Frau mit dem Bubikopf hat eine kräftige und zugleich innige Stimme. Sie ist Kantorin und wurde am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam ausgebildet. Flora Pollnauer mischt die alten jüdischen Gebete mit modernen Sounds. So werden Imini Nalu oder auch der jiddische Klassiker Rosinches mit Mandeln zu tanzbaren Popsongs.
Rosinches mit Mandeln Schluf Jaidele Schluf.
Die jüdischen Lieder kennt Flora Pollnauer noch von zu Hause. Sie ist damit aufgewachsen, denn ihr Vater war Rabbiner, zunächst in Israel, wo auch Flora Pollnauer groß wurde, und später dann in Duisburg. Durch die vielen Umzüge der Familie spricht die junge Frau 5 Sprachen und sie fühlt sich auch in mehreren Musikstilen heimisch. Als Teenager glaubte sie noch, sie müsse sich zwischen jüdischer Musik und Punkrock entscheiden.
So bin ich mit einem Bad Religion T-Shirt in die Synagoge gegangen. Mit 12 ist das noch okay. Ich war ja da beim Gottesdienst, habe auch ein Solo gesungen. War eben 12 Jahre alt und musste das Bad Religion T-Shirt anziehen, weil ich pubertierend war und weil ich gerade zu der Zeit Bad Religion und Nirvana und Clawfinger und solche Sachen gehört habe. Und zwischen 12 und 25 habe ich mich entfernt vom Judentum. Das Einzige, wovon ich mich nicht entfernt habe, war die jüdische Musik.
Mit 25 habe erneut die Spiritualität, die sie aus ihrer Kindheit kannte, an ihre Tür geklopft, sagt Flora Pollnauer. Dabei spielte die Musikerin seinerzeit in mehreren Bands gleichzeitig und trat sogar beim berühmten Shiget-Festival in Ungarn vor Tausenden von Fans auf. Ihre Hingabe an die jüdische Musik kam zurück, als sie von einem Rabbiner gebeten wurde, ihn bei einem Gottesdienst zu unterstützen. Zwar hatte sie die Gebete schon als Kind gesungen, aber weil sie ein Mädchen war, hatte sie immer nur passiv am Gottesdienst teilgenommen.
Diese Passivität hat mich immer auf Distanz gehalten. Plötzlich war diese Distanz weg, weil plötzlich war ich diejenige, die den Gottesdienst gemacht hat mit diesem Rabbiner zusammen. Ich hatte das Gefühl, dass ich diesen Leuten jetzt gerade etwas so Großes gebe, was ich noch nie zuvor gespürt habe. So bin ich dann nach Berlin gekommen.
Am Kantorenseminar in Potsdam hat Flora Pollnauer 5 Semester lang studiert. Parallel dazu hat sie ihre Karriere als Sängerin fortgesetzt, egal ob sie mit einem spanischen Flamenco-Gitarristen, Roma-Musikern oder ungarischen Rappern aufgetreten ist.
Ich bin nicht mit klassischer Musik aufgewachsen, wie die meisten Kantoren, die dann sozusagen Haydn gehört haben und keine Ahnung in ihrer Kindheit. Ich bin wirklich mit der folkloristischen jüdischen Welt aufgewachsen, mit den Festen, mit dem ganzen Repertoire. Erst später, als ich selber, keine Ahnung, 12 wurde, habe ich dann angefangen, selber Musik zu hören und ging dann von Take That, Nirvana und dann bin ich plötzlich bei Ella Fitzgerald gelandet. Dann habe ich sehr viel Hip-Hop, Trip-Hop gemacht und der Ausgangspunkt und auch, wo sich die Schlange in ihren Schwanz beißt, ist eben für mich die jüdische Musik.
Diese Musik kann man sich heutzutage entweder in der Synagoge, bei einem egalitären Schabbat-Gottesdienst oder bei einem Clubkonzert in Berlin oder Budapest anhören. Flora Pollnauer und ihre jüdischen Lieder sind überall zu Hause.
Am kommenden Sonntag tritt Flora Pollnauer in Hameln in der jüdischen Gemeinde auf. Jonathan Scheiner stellte sie vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin.
So kamen unter denen, die hinströmten, auch die Söhne Jakobs, um Getreide einzukaufen. Denn im Lande Kanaan war Hungersnot. 1. Buch Mose 42, Vers 5. Eine Hungersnot. In der Bibel wird nicht erklärt, warum sie kam, aber so war es und nicht zum ersten Mal. Und die Leute strömten, Flüchtlinge, die aus dem Elend ihres eigenen Landes sich auf den Weg machten, um zu überleben. Nichts Neues unter der Sonne. Es ist nicht so lange her, da war Deutschland selbst ein Land von Flüchtlingen. Man redet nicht so gern darüber. Es gab Millionen Vertriebene aus Ostpreußen und Sudetenland. Es gab die Ausgebombten, es gab ehemalige Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Einige wollten hin, einige wollten weg, nach Hause. Es gab Deutsche, die irgendwie über die Zonengrenze in den Westen wollten. Es gab Hamsterfahrer, die die Städte verließen, um Nahrung zu ergattern. Kürzlich saß ich in einem Zug neben einer Familie aus dem Irak. Vater, Mutter, zwei kleine Kinder. Alles, was sie hatten, passte in drei Plastiktüten, von denen eine mit Windeln und eine mit Essen für die Kinder gefüllt war. Was wird aus ihnen werden? Vor einigen Jahren amtierte ich bei der Beerdigung eines alten Arztes in England. Der Verstorbene war ein sehr angesehener Mann gewesen, eine Stütze der Gemeinschaft und der Stadt. Als junger Mann war er aus dem Irak gekommen, allein und arm, nur mit dem Traum, Arzt zu werden. Ja, die Zeiten waren anders, die Zahlen vielleicht auch, oder vielleicht auch nicht. Es gab Zeiten, in denen 200 Flüchtlinge in einem Dorf wirkten wie 20.000 in einer Großstadt von heute. Zu biblischen Zeiten gab es noch Lagerhäuser in Ägypten mit Getreide gefüllt. Es gibt viele Ironien in dieser Geschichte der Beziehungen zwischen Josef, seinem Volk und den Ägyptern. Es war Josef, der Ausländer, der dem Pharao riet, jedes Jahr eine hohe Steuer zu erheben, damit die Bauern einen Teil ihrer Ernte an den Staat abgeben. 7 Jahre lang. Später war es Josef, der diesen armen Ägyptern ihr eigenes Getreide zurückverkaufte, im Namen des Staates. Noch später wird es das Schicksal seiner Nachkommen sein, noch mehr Lagerhäuser für einen anderen Pharao zu bauen. Zurzeit lebt ein Teil der Welt in Überfluss. Man könnte von einer fetten Wirtschaft reden, da fast die Hälfte der Bevölkerung an Fettleibigkeit und Übergewicht leidet. Zudem wird die Hälfte des Essens weggeschmissen und verschwendet. Währenddessen müssen die Menschen in anderen Teilen der Welt hungern. Man muss kein Genie sein, um zu sehen, etwas stimmt hier nicht. Wir haben gelernt, eines der wichtigsten Lebensmittel sei die Hoffnung. Wenn Flüchtlinge hierher strömen, sei es aus fernen Ländern und anderen Kontinenten oder sogar aus unseren europäischen Nachbarstaaten, tun sie das nicht aus Spaß, Neugier oder Reiselust, sondern weil sie hoffen, dass es ihnen hier besser gehen wird als dort. Sie hoffen auf eine Zukunft und ein Leben statt auf den fast sicheren Tod, sei es aus Hunger oder durch Gewalt. Einmal gab es Hoffnung in Europa, Hoffnung auf eine bessere Zukunft für alle Flüchtlinge, die in verschiedene Richtungen strömten und ein Leben suchten. Lassen wir dieses Lebensmittel der Hoffnung nicht an den Institutionen oder den Staaten verderben. Eines Tages könnten wir es sein, die verzweifelt eine Zukunft in einem anderen Ort suchen müssen. Deswegen steht so oft in unseren Bibeltexten, dass wir nie vergessen sollen, wie es war, wandernde Flüchtlinge in der Wüste zu sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man, aber sterben kann sie auch. Außer wir geben ihr die Nahrung, die sie braucht, um weiter zu leben. Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.